Du hast jetzt eine Veröffentlichung deiner Untersuchungen in einem Buch geschafft, das unter dem Titel Die deutsche Bevölkerung und die Todesmärsche erschienen ist. Da gibt es auch noch einen Untertitel, die Gewalt und Erinnerung im ländlichen Raum, so ist der Titel. Jetzt wäre die Frage für mich, mein erster Impuls war zu sagen, okay, so ganz unbekannt ist ja der Umstand eigentlich nicht. Was hast denn du untersucht?
Ja, das ist tatsächlich so, dass es gerade in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren natürlich eine umfangreiche Forschung auch zu den Evakuierungen, sogenannten Evakuierungen der Lager, zu den Todesmärschen gab. Also wir wissen inzwischen ziemlich viel über die Befehlsketten, wie das funktioniert hat, oder auch über einzelne Lager, wie die geräumt wurden. Aber meine Idee war jetzt quasi die Perspektive ein Stück weit umzudrehen und quasi genau das zu machen, was du gerade moderiert hast. Also quasi nicht von einem Lager auszugehen und einen Todesmarsch sich anzugucken, sondern von den Dörfern auszugehen und zu gucken, was ist eigentlich in diesen Dörfern passiert, als die KZ-Häftlinge dorthin durchgetrieben wurden. Und ich habe mir das Ganze eben auch nicht nur für ein kleines Gebiet oder einen bestimmten Todesmarsch angeguckt, sondern quasi über die gesamte Fläche des damaligen deutschen Machtbereichs, im damaligen Deutschen Reich, also quasi von der Ostsee bis zu den Alpen. Und genau, und habe dann versucht, quasi so prototypische Situationen herauszufinden. Ja, also was gab es für Formen? Zum einen von dem, was du auch ein bisschen angesprochen hattest, also der oft kolportierten Hilfeleistung, die es natürlich gegeben hat, aber eben auch, und das habe ich festgestellt, dass das doch in einem sehr großen Umfang stattgefunden hat, eben von einer doch eher feindlichen, von einem eher feindlichen Gegenübertreten den KZ-Häftlingen gegenüber. Also wir haben da eben zum Beispiel Denunziationen, dass also geflohene Häftlinge ausgeliefert werden an die Wachmannschaften. Wir sehen Selbstorganisationen dort in den Dörfern von ja, so paramilitärischen Einheiten, also Volkssturm und Hitlerjugend. Wir sehen ganz normale Dorfbewohnerinnen und Bewohner, die sich quasi ohne, dass sie irgendwie organisiert sind, an diesen Verbrechen beteiligen. Wir haben eine logistische Beteiligung, also die Häftlinge mussten ja irgendwo untergebracht werden, mussten versorgt werden. Das konnte alles nur passieren, weil sich eben große Teile der Bevölkerung daran beteiligt haben. Das ist sozusagen die Grundidee der Arbeit gewesen.
Kann man sagen, dass sozusagen dieses Lagersystem war ja bekannt, ne? Dann ja am Ende des Zweiten Weltkrieges fast 12 Jahren Existenz des nationalsozialistischen Regimes und der permanenten ja, Erzählung von Verbrechen und wie man mit sozusagen Volksfeinden oder sogenannten Schädlingen umzugehen hat, müsste ja so ein großer Teil der Bevölkerung ohnehin davon gewusst haben. Ganz offenbar ist es spätestens geworden, als die Menschen in ja, der Häftlingskleidung durch die besiedelten Gebiete getrieben worden sind und ja nicht nur das, sondern zum Teil auf diesem Weg eben auch ermordet worden sind und liegen geblieben sind. Wie hatten sich da an der Stelle noch etwas verändert für die Bevölkerung? Also ich habe jetzt behauptet, man hätte es sowieso alles schon gewusst. Was ist denn offenbar geworden oder ist noch mehr offenbar geworden durch diese sogenannten Todesmärsche?
Naja, zum einen quasi, also quantitativ muss man halt sagen, oder du hast es ja angesprochen, wir haben ein ganz breites Lagernetz eigentlich im letzten Kriegsjahr. Das sind über 700 KZ und KZ-Außenlager, die also überall sich eigentlich befinden. Aber es gibt natürlich trotzdem Ecken, also gerade auch im ländlichen Raum, wo es zwar so genau, also zivile Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter gab, aber eben keine Konzentrationslager. Und mit den Todesmärschen werden nun sagen auch diese ländlichen Räume, wo es möglicherweise vorher tatsächlich keinen Konzentrationslager gab, die nun eben auch durch die Häftlinge und die Verbrechen, die bei diesen Todesmärschen begangen werden, auch erreicht. Ja, und es ist natürlich nun auch noch sehr viel direkterer Kontakt, den die Bevölkerung zu den Häftlingen, aber auch zu den Bewacherinnen und Bewachern hat. Also vorher war es eben so, man hatte vielleicht ein KZ-Außenlager irgendwo in der näheren Umgebung, aber da war ja trotzdem irgendwie noch ein Zaun drumherum und man sah vielleicht die Häftlinge zur Fabrik gehen und so weiter. Aber nun befanden sich die Häftlinge mitten in der Zivilbevölkerung, also auch in der zivilen Infrastruktur. Also wenn die untergebracht waren, waren das zum Beispiel eben Scheunen von Bäuerinnen und Bauern oder Sportplätze, die umfunktioniert wurden, so eine Art provisorischen Konzentrationslager. Also das war dann eben auch qualitativ ein sehr dichterer Kontakt, den man hatte. Und man war eben auch noch stärker als zuvor auch angehalten, irgendwie dazu quasi, also durch Handlung meine ich jetzt eben auch Stellung zu nehmen, ja, also man konnte quasi nicht einfach nur vorbeigehen, sondern die Bevölkerung war zwangsläufig in diese Verbrechen involviert. Also das begann quasi beim Zusehen, wo man, was ja auch eine Art von aktiver Handlung ist, wenn man also ein Verbrechen betrachtet, ohne einzuschreiten, ja, das macht ja sowas mit der Situation, bis dahin, dass man die Wachmannschaften unterstützte, also sie wurden teilweise auch abgelöst von lokalen Polizeieinheiten zum Beispiel, die dann die Bewachungsaufgaben übernahmen. Genau, und bis dann auch zu diesen sogenannten Hasenjagden, wo dann so eine Häftlinge halt von der Dorfbevölkerung versucht wurden einzufangen und dabei eben oftmals auch ermordet wurden.
Und hast du rausbekommen, was Motivationen sind? Also warum haben Deutsche den Häftlingen nicht nur nicht geholfen und stattdessen weggesehen, sondern auch warum haben sie sich aktiv beteiligt durch Denunziation, durch eigene Beteiligung an Morden oder im Nachgang auch an der Vertuschung?
Ja, also die Historiker tun sich und die Historikerinnen tun sich immer so ein bisschen schwer mit den Motivationen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die einfach nicht gut aus den Quellen ablesen können. Ne? Also ich habe halt vor allen Dingen mit Strafprozess und Ermittlungsakten gearbeitet und da ist natürlich völlig klar, dass man da sehr vorsichtig sein muss mit dem, was dort in den Unterlagen quasi angegeben wird, derjenigen, die dort also von der Polizei befragt werden oder da vor Gericht stehen oder so. Also deswegen ist es natürlich schwer, Aussagen zu treffen. Also es gibt einige Dinge, die man jetzt mit guten Gründen annehmen kann, aber es ist eben schwer, das nachzuweisen. Aber was ich eben doch sehr markant fand, ist, dass es eigentlich, wenn wir uns so die Täterinnen und Tätergruppen angucken, dass dort doch auch mit einem sehr quellenkritischen Blick doch sehr wenig, sagen wir mal, so nationalsozialistische Überzeugungstäter hervortreten. Ja, also es war eigentlich eher, hat man das Gefühl, dass die irgendwie versucht haben, eine Krisensituation vor Ort in ihren Ortschaften zu bewältigen und dabei aber vor dem Hintergrund natürlich der nationalsozialistischen Ideologie eben sich irgendwie nicht anders zu helfen wussten, als Gewalttaten zu begehen. Ja, und das finde ich halt eben so markant dabei. Also es sind eben keine Hardcore-Nazis, die sich da an solchen Taten beteiligen, sondern das geht eigentlich wie Diagonal quasi durch die Bevölkerung. Also wir haben dort alle sozialen Gruppen, Geschlechter, Alterskohorten. Wir haben Leute, die länger schon in der NSDAP sind, aber genauso auch ganz viele Parteilose. Wir haben welche, die waren auch früher in der KPD gewesen und so weiter. Also es gibt da gar nicht so ein eindeutiges Täterprofil.
Man kann das ja auch umdrehen, ne? Also die äußeren Umstände sind ja das für womöglich, was den Leuten gesagt hat, sie können sich beteiligen oder sie sollten sich beteiligen. Mhm. Und wenn man es sozusagen die Abwehr dieser Möglichkeit dreht, dann kommt sozusagen die meistgehörte Erzählung dazu, nämlich man konnte sich gegen die Nazis und ihre Verbrechen ja nicht wehren, man konnte da gar nichts gegen machen, weil man ja sonst selbst dran gewesen wäre. Was weiß man denn über die Menschen, die im Gegensatz zu dieser Behauptung eben geholfen haben?
Also zum einen wollte ich vielleicht kurz zu dieser Behauptung, man hätte nichts tun können, sonst wäre man selbst dran gewesen. Also dazu nur ganz kurz, also ein Ergebnis der Studie ist zum Beispiel, dass Gewalttaten seitens der lokalen Bevölkerung besonders dann aufgetreten sind, wenn eben gerade keine SS-Wachmannschaften mehr vor Ort waren. Ja, also das ist zum Beispiel was man, glaube ich, mit der Arbeit auch sehr deutlich zurückweisen kann. Das ist also nur die Gegenwart dieser vermeintlich überall und auch für die deutsche Bevölkerung gefährlichen SS gewesen wäre, die dazu geführt hätte, dass man sich dort an Verbrechen beteiligt hat. Also ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Dann die Frage zu den Hilfeleistungen. Das hat es natürlich auch und auch an allen Orten, die ich mir angeguckt habe, eigentlich gegeben. Oder das macht die ganze Sache ja auch so spannend, dass wir teilweise in der gleichen Ortschaft also sowohl Versuche der Hilfeleistung für geflohene Häftlinge haben, als auch eben Beteiligung an Verbrechen bzw. Denunziation oder feindliches Verhalten. Aber was man eben auch sehen kann, und da hoffe ich zum Beispiel, dass vielleicht auch Impulse von der Arbeit ausgehen für weitere Studien, die das genauer untersuchen müssten. Wir haben im damaligen Gebiet des Deutschen Reiches nirgendwo eine konzentrierte und organisierte Rettungsaktion, also wo die Leute sich quasi zusammengetan hätten, um organisiert den Häftlingen zu helfen. Das gibt es in Deutschland nicht, habe ich zumindest nicht gefunden. Wir sehen sowas aber für die Gegend um Prag. Da gab es das, da gibt es auch eine ganz interessante Fernsehdokumentation dazu, wo es auch Filmaufnahmen davon gibt, wo dort die lokale Bevölkerung versucht, Häftlinge aus einem Zugtransport zu befreien und dort wirklich massenhaft auf den Bahnhöfen zugegen sind und dort versuchen, die Häftlinge aus den Zügen rauszuholen. Sowas sehen wir in Deutschland einfach überhaupt nicht.
Jetzt ist zu dieser ganzen Sache etwas gekommen, nämlich die Betrachtung nach 1945, mit der du ja quasi jetzt mehr oder weniger aufräumst, beziehungsweise die man nicht außer Acht lassen kann, denn das sind ja immerhin, oh Mensch, fast 75 Jahre, in denen erzählt wurde, beziehungsweise reflektiert worden ist. Wie wurde denn in DDR und BRD mit diesem, du hast es im Klappentext heißt es Gesellschaftsverbrechen umgegangen?
Mhm. Naja, sehr unterschiedlich. Also wir haben, wie soll man sagen, in den ersten, sagen wir mal, 7 bis 10 Jahren nach 1945 ist quasi noch ein bisschen die heiße Phase, sage ich mal. Ja, da haben wir quasi in den Ortschaften oftmals auch noch Überlebende der Todesmärsche, die dort beim Bestatten der Opfer, beim Errichten erster Gedenkzeichen, aber auch weil sie zum Beispiel im Wald auf einmal noch Massengräber finden und so weiter mit der lokalen Bevölkerung durchaus auch aneinander geraten. Und dann ist es so, dass eigentlich in der Bundesrepublik nicht sehr viel darüber gesprochen wird. Also da werden Gedenkzeichen ein paar errichtet, es wird umgebettet. Also in Bayern sehen wir das zum Beispiel, da werden Häftlinge, also aus den Gräbern, die überall verteilt sind, auf zentrale Friedhöfe gebracht. Und dann setzt aber eigentlich so in den 60er Jahren weitgehendes Schweigen darüber ein. In der DDR ist es so, da haben wir auch diese Umbettung, aber da wird das Ganze sehr bald in das offiziell kooperierte Geschichte der SED einverleibt. Und da muss man natürlich bei dem, was ich gerade beschrieben habe, muss man natürlich einige Drehungen sozusagen mitnehmen. Ne? Denn es wurde dann eben versucht, die deutsche Bevölkerung quasi eher auf Seiten der Häftlinge darzustellen, unter anderem unter dem Verweis eben auf so eine vermeintlich allgegenwärtige und gefährliche SS. Und die Beteiligung an Verbrechen durch die deutsche Bevölkerung da eigentlich kaum eine Rolle gespielt. Dann der nächste Schnitt wären vielleicht so die 80er Jahre. Da sieht man, dass so ein bisschen dieses doch sehr starre Geschichtsbild in der DDR kleinere Risse, muss man sehr vorsichtig formulieren, kleinere Risse bekommt. Also kommen die ersten Fragestellungen quasi auch auf, wie haben sich denn eigentlich, oder war es denn wirklich so, dass überall geholfen wurde oder gab es nicht auch eher feindseliges Verhalten? Und in der Bundesrepublik haben wir auch in dieser Zeit das Aufkommen dieser Geschichtswerkstätten, also quasi so Geschichte von unten. Also das sind eher so außerakademische, ja im weitesten Sinne linke, emanzipatorische Kreise, sage ich mal, die anfangen sich mit Lokalgeschichte zu beschäftigen und die entdecken halt zum Beispiel die auch von dir angesprochenen KZ-Auslager vor der Haustür und dann in einem zweiten Schritt eben auch diese Todesmärsche. Und da kommt sozusagen auf der Seite Bewegung in die Sache und natürlich auch durch die historische Forschung. Also erstmal kommt es vor allen Dingen aus dem Ausland, dass es erste Artikel, übergreifende Artikel gibt zum Thema Räumung der Lager, Todesmärsche und sehr bald dann aber auch hier mit dem Aufkommen dieser KZ-Forschung. Genau, und dann ja, ist natürlich ein Schnitt 1989-90. Da bricht natürlich alles, was man zu DDR-Zeiten über deutsche Geschichte erzählt hat, erstmal ein Stück weit zusammen. Und da ist aber ganz interessant, dass eigentlich die Botschaften etwas verändert werden, aber nicht sehr viel konkreter werden. Ja, also wir hatten vorher eben zum Beispiel ganz viele Gedenksteine, den Stand hier ruhen die Opfer des Faschismus. Und da gibt es also Orte, da wird einfach aus diesem Opfer des Faschismus wird jetzt dann Opfer der Gewaltherrschaft gemacht, was im Prinzip auch nicht viel mehr über das aussagt, was dort vor Ort eigentlich passiert ist. Dann kommen auch in den 90er Jahren mehr und mehr die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zur Sprache. Ja, also wir haben ja dann quasi die Entwicklung dahin, dass man auch die Deutschen immer weiter als Opfer auch des Zweiten Weltkrieges begreift, mit der ganzen Debatte um Bombenkrieg zum Beispiel. Und das wird auch so ein bisschen auf die Geschichte der Todesmärsche angewendet. Ja, also die Bewohnerinnen und Bewohner der Ortschaften bekommen mehr und mehr eben auch die Deutungshoheit über das, was bei ihnen vor der Haustür passiert ist. Und die erzählen natürlich, wie man sich auch der leicht ausmalen kann, eben nicht unbedingt von Verbrechen, sondern eher davon, dass also angeblich das ganze Dorf alles getan hätte, um diesen Häftlingen irgendwie zu helfen.
Um solchen ja irgendwie auch natürlichen, sage ich mal, Handlungsweisen von Menschen ihre Geschichte hübscher zu malen, als sie in der Tat gewesen ist, was entgegenzusetzen, hast du ja nun deine Arbeit auch sozusagen der Bevölkerung zugänglich gemacht. Letztes Jahr ist das Buch erschienen, in dem sozusagen wissenschaftliche Arbeit auch für alle nachlesbar wird. Was, wenn wir jetzt damit das Gespräch abschließen wollen, machen wir denn mit dem, was du rausgefunden hast, mit den Ergebnissen, die ja immerhin auf 531 Seiten, was jetzt also ein bisschen mehr als eine Broschüre ist, Platz genommen haben.
Naja, ich habe also schon die Hoffnung, dass das stärker noch auch in die Bildungsarbeit Eingang findet. Und ich glaube, die Todesmärsche bieten für viele vor Ort einfach eine sehr gute Gelegenheit, sich mit NS-Geschichte und auch mit Handlungsspielräumen von den historischen Akteurinnen und Akteuren auseinanderzusetzen. Ja, also das ist eben was, was sich nicht nur in den großen KZ-Lagern abgespielt hat, sondern das ist was, wo mehr oder weniger jeder und jede in seinem oder ihrem kleinen Dorf Anknüpfungspunkte dazu findet. Und ich hoffe, dass das vielleicht auch ein erster Einstieg sein kann, sich vor Ort eben noch stärker damit auseinanderzusetzen.